Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
So, nochmal guten Morgen zusammen. Jetzt freue mich auch wieder hier zu sein. Auch liebe Grüße an alle zu Hause oder an den Geräten, die an dem Gottesdienst teilnehmen. Ich freue mich, dass wir alle Gemeinschaft haben. Und ein kurzes Gebet möchte ich noch sprechen am Anfang. Ja, Herr, wir wollen jetzt stille werden, Herr, auf das hören, was du sagst, was dein Wort zu uns spricht, Herr. Ich bitte auch, dass du mich gebrauchen kannst, Herr, dass du mir Ruhe gibst und dass dein Wort zu uns durchdringt, Herr. Ja, wir danken dir, dass du uns ausfüllst mit deinem guten Heiligen Geist, Herr. Lass uns hören und verstehen und dass du uns auch wieder auferbaust, Herr, durch dein gutes, heiliges Wort, Herr. Amen. Ja, ich habe jetzt mal den Gottesdienst heute oder beziehungsweise das Thema überschrieben, Blickrichtungswechsel. Ich habe jetzt einen Text, ein Gleichnis heute. Das ist von den Arbeitern im Weinberg. Genau, ihr habt es hier oben schon. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Und wir starten gleich los. Ich fange gleich an und lese die ganzen 16 Verse. Das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 20, Vers 1 bis 16. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten sein. Ja, hier geht es in dem Gleichnis darum, weil die Jünger wollen natürlich auch wissen von Jesus, was ist denn ihr Lohn, ja, wenn sie ihm nachfolgen, weil ja, sie haben ja alles verlassen und Jesus gibt ihnen dieses Gleichnis. Weiter vorne ist auch nochmal eine Stelle im Matthäus-Evangelium, das ist, glaube ich, zwei Kapitel vorher, wo auch Jesus von den Pharisäern versucht werden. Da hat man ja auch immer gleich ein Bild in diesem Zusammenhang, weil die sich ja oft auch eine Stufe höher stellen und besser sind, weil sie ja so ihr Gottesdienst der Bessere ist sozusagen. Ja, und hier stellt Jesus in diesem Gleichnis einmal dar, den Lohn. Und interessant ist es ja, dass alle diesen gleichen Lohn bekommen. Und es ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr tröstliche Sache, ne? Wenn wir jetzt das so auf uns beziehen oder jeder so sieht, ja, was ist denn der Lohn Gottes im Himmelreich? Ja, jeder bekommt seinen gerechten Lohn, jeder bekommt den gleichen Silberling, Silbergroschen, Denar in mancher anderer Übersetzung, egal was er geleistet hat. Und das Wunderbare ist eben, hier wird genau gegenübergestellt einmal Gottes Wesen und das Wesen der Menschen. Und das ist eigentlich für mich diese zentrale Botschaft. Also in dem Gleichnis ist so viel drin. Ich könnte da bestimmt 10 oder mehr Predigten drüber halten, immer aus verschiedenen Winkeln betrachtet. Es ist so umfangreich, ja. Aber das ganz merkwürdig war das, ich habe vor kurzem eine Predigt darüber gehört und mir fiel während dieser Predigt plötzlich dieser Gedanke Blickrichtungswechsel. Ja, was hat jetzt das eigentlich damit zu tun? Und während dieser anderen Predigt kam mir schon eine andere. Also das ist ganz komisch, das passiert aber manchmal. Ich schreibe mir dann schnell ein paar Dinge auf, damit ich der Predigt noch folgen kann. Das möchte ich ja auch. Und plötzlich ist aber was anders da. Und das ist genau das, was ich heute versuche hier wiederzugeben, weil ich mir denke, das habe ich empfangen vom Heiligen Geist. Weil ich bete ja darum, dann, dass ich ein Predigtthema bekomme. Das ist ja das Wichtigste, dass ich erst einmal da einen Input von unserem Herrn und Heiland bekomme. Ja. Und da ist eben dieser Fokus, war mir dann klar, wie sind wir, ja, warum siehst du Scheel? Scheel heißt böse oder neidisch, ja, das ist ein ganz altes Wort. Warum schaust du mich denn so böse an, weil ich gütig bin? Ja, aber da können wir uns doch auch selber mit entdecken, weil wir eigentlich auch ja in der Welt sind und oft noch auf die Dinge der Welt blicken und uns nach weltlichen Maßstäben ausrichten. Und da geht es darum, der Erste zu sein. Da geht es darum, der Beste im Beruf zu sein. Von mir aus auch in Glaubensdingen ganz weit vorne zu sein, Leistung zu bringen. Wir sind so aufgewachsen, wir sind so erzogen worden. Wir leben in so einer Gesellschaft, die nach Leistung urteilt, nach Schönheit und was wir alles können und leisten und was weiß ich was alles noch. Ja, und hier ist es aber, Gott ist ein ganz anderer. Der Herr des Weinbergs ist hier ein ganz anderer. Der sagt, hey, ich bin gütig. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Und er gibt jedem dasselbe. Natürlich würde ich auch denken, was soll jetzt das? Ich habe da 10 Stunden gebuckelt und krieg dasselbe wie der andere, der nur 1 Stunde gearbeitet hat. Ja gut, er hat es mit Ihnen vorher verhandelt, diesen 1 Silbergroschen. Kann man sagen, selber schuld, hast besser verhandelt. Ja, aber wir kennen ja auch manchmal gar nicht die Umstände. Ne? Es ist ja auch oft so, ist es wirklich sinnvoll, neidisch auf irgendjemand zu sein, weil er den besseren Job hat oder vielleicht das dickere Auto fährt oder das größere Haus hat. Wir wissen doch gar nicht die Umstände, die oft auch dahinter stecken. Ist es doch nicht auch so, versetz dich mal rein in den der Frühmorgens, ja, das sind Tagelöhner. Das war damals, es gibt es heute auch noch, Tagelöhner. Ganz oft in der Welt gibt es das leider noch. Bei uns Gott sei Dank nicht mehr. Die stehen dann am Marktplatz und müssen schauen, dass sie Arbeit bekommen für einen Tag, dass sie was zu essen haben. Ja, und wenn die keine Arbeit kriegen, dann wird der schwierig zu überleben. Es geht ums nackte Überleben. Und glaubt ihr nicht, dass der sich gefreut hat, der in der Früh aufgerufen wurde? Ja, komm mit, ich habe einen Job für dich. Wunderbar, der freut sich doch darüber. Und wie ging es dem, der bis zum Schluss da stand, bis zur 11. Stunde, sagen wir kurz vor Feierabend, es war ja nur noch 1 Stunde zu arbeiten, der hat dahin gedarbt. Das müßig bedeutet jetzt nicht nur ja, gefaulenzt, sondern das ist auch ein Ausdruck des ja, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich habe mal nachgeguckt, ist mir jetzt aber entfallen. Das ist ein negativ besetztes Wort auch. Also nicht nur müßig von Faulenzen, sondern eher das frustriertes Warten sozusagen. Ja, die sind frustriert, die haben vielleicht dann nichts zu essen am Abend und lungern den ganzen Tag rum. Also letztendlich ist es ja schon ein Lohn, überhaupt dort zu arbeiten. Und was halt wirklich auch klasse ist in diesem Gleichnis, dass der Inhaber dieses Weinbergs, er geht mehrmals aus. Ja? Er geht morgens aus, dann zur dritten Stunde, zur sechsten Stunde, zur neunten und dann nochmal. Das heißt, Gott ruft immer wieder, er ruft immer wieder, er ruft die Leute, kommt her, kommt in meinen Weinberg zum Arbeiten. Er ruft uns. Wenn wir seinen Ruf noch nicht gefolgt sind am Anfang, dann er ruft immer wieder. Ja? Er lässt die Leute nicht stehen einfach. Und das ist auch so ein schönes Bild, wie Gott ist, wie gnädig. Ja, vielleicht war es so, dass er sagt, naja, eigentlich die paar, die da sind, die würden ja reichen, ne? Weil er ist ja eigentlich allmächtig. Ja? Aber er sieht, nein, da stehen noch welche, ich rufe die auch, die sollen kommen, die sollen in mein Reich kommen und dort arbeiten und sie werden ihren gerechten Lohn erhalten. Sie werden ihren rechten Lohn erhalten. Und was hier unten steht, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten, das kommt ja auch öfter mal in der Bibel vor. Das ist für mich auch nicht unbedingt jetzt so eine absolute zeitliche Abfolge, ja. Wenn du wirklich der Erste warst, dann kommst du zuletzt in den Himmel und umgekehrt. Aber es ist ein Bild. Für mich ist es ein Bild und das, wenn man dann sich mal in der Bibel ein bisschen eintaucht und sich über dieses Thema Gedanken macht, dann ist es einfach ein Bild, wie Gott ist. Und jetzt kommen wir zu diesem Blickrichtungswechsel. Wir haben nämlich einen Gott, einen 180-Grad-Gott, der nämlich 180 Grad anders ist wie wir, der 180 Grad anders tickt wie die Welt, bei dem eine ganz andere Gesetzmäßigkeit herrscht und andere Dinge wichtig sind. Gott ist der Blinde sehend macht, der Lahme gehend macht, der sich selbst Erhöhte niedrig macht, der Niedrige erhöht, der die Letzten die Ersten sein lässt und die Ersten die Letzten. Seht ihr das, dieses Prinzip, auch in der Bergpredigt, die Armen werden reich werden, die werden das Himmelreich erben. Er ist so entgegengesetzt, wir sind da so anders, wir sind einfach nur neidisch, missgünstig, und was weiß ich, was da, also hier geht es um den Neid, dass die ihn neidisch anschauen, ja, dass man es dem nicht gönnt und dass doch den anderen besser geht und was weiß ich. Wir schauen dann oft nur auf uns, wir schauen auf unser Umfeld und wir vergleichen uns oft. Das ist ja auch ein Problem, weil wir uns vergleichen mit Menschen. Wir werden immer einen finden, der schöner ist, der mehr verdient, der gesundheitlich besser aufgestellt ist. Also ich bin manchmal, wenn ich aus der Arbeit komme, auch ein bisschen frustriert. Jetzt gehe ich auf die 60 zu, ich behandle Menschen, die noch deutlich älter sind und ich merke, die sind fitter wie ich. Das frustriert mich. Ja? Also denke ich mir, wie bin ich denn in 10 Jahren aufgestellt? Also körperlich jetzt so. Ne? Ich meine, okay, ich habe einen schweren Beruf, der hinterlässt seine Spuren. Aber das frustriert mich auch manchmal. Ja, aber da sehen wir, wie anders Gott ist. Und deswegen tut es wirklich Not, dass wir auch diesen Blickrichtungswechsel oftmals vornehmen, ganz bewusst vornehmen, uns nicht vergleichen, nicht auf die Menschen im Umfeld schauen, nicht auf die Welt schauen, wie die Welt tickt, sondern auf Gott schauen, auf Jesus schauen, auf seine Herrlichkeit schauen. Wie ist er? Wie ist er? Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist voller Güte. Jesus sagt auch mal seinen Jüngern, als sie sich streiten, ja, wer von uns der Größte denn ist, dann im Himmelreich und so, ja, dann sagt er auch, ihr sollt Diener sein, Der Diener wird der Größte sein und er ist gekommen, um zu dienen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat den größten Liebesdienst erwiesen, den jemand erweisen kann. Gott selbst ist Mensch geworden und ist auf Golgatha für uns gestorben, für unsere Sünden. Und weil er das getan hat, wenn wir dieses Werk annehmen im Glauben, dann dürfen wir in seinem Weinberg arbeiten. Da ruft er uns. Jesus ruft uns und sagt, glaube an mich. Schau, was ich für dich getan habe. Ich bin ans Kreuz gegangen. Ich war der Diener. Und das ist dieser Blickrichtungswechsel immer wieder hin zum Kreuz, hin zu Jesus, weg von der Welt, weg von den Sachen, die uns von den weltlichen Dingen, die uns eigentlich runterziehen, wo uns auch in die Sünde führen oft. Neid ist eine Sünde, Missgunst. Wir sehen es ja jetzt, was da entsteht, was für diese Kriege, die entstehen, oder dieser Krieg, der entsteht. Das ist Machtgehabe, da geht es um Neid, da geht es um Ängste, da geht es um der Größte sein zu wollen. Das sind ganz niedrige Beweggründe. Eigentlich totaler Irrsinn. Wirklicher Irrsinn, weil es jedem schadet, der anfängt und der nicht aufhört, sage ich mal, es ist egal. Das schadet jedem. Krieg schadet einfach nur jedem. Warum macht man sowas? Ja? Wenn man auf Gottes Reich schaut, dann wissen wir, dass was anders geht. Es geht um Liebe, um Nächstenliebe, um Barmherzigkeit, um Erbarmen. Da müssen wir hinschauen. Das ist dieser Blickrichtungswechsel. Natürlich sind wir auch in der Welt. Und es ist auch ganz gut, auf dieses Elend mal zu schauen, weil wir es einfach Jesus bringen müssen. Weil wir, wie wir es auch im Gebet heute getan haben, wir müssen auch füreinander einstehen. Und es geht so vielen Geschwistern, geht es einfach gar nicht gut, die ihre Probleme und Sorgen und Nöte haben. Es ist einfach so, uns Christen, wir leben in dieser Welt und wir sind belastet mit diesem ganzen Irrsinn. Aber wir können es abgeben. Aber da auch wieder diese Blickrichtung zum Kreuz, hin zum Kreuz, weg von diesen Sorgen und Nöten, nicht erdrücken lassen, nicht da verharren da drin. Das gelingt nicht immer so ganz einfach. Ich habe das gestern erst selber erlebt. Dann denke ich mir, was ist denn jetzt los? Viele von euch wissen ja, dass meine Tochter oft, oder sagen wir mal so, seit Jahren eigentlich immer wieder mal mit psychischen Problemen zu tun hatte und schon mehrere Zusammenbrüche hatte, die auch dann oft in längerer Klinikaufenthalten geendet sind. Und der geht es momentan leider nicht gut. Da bahnt sich irgendwas an, was mir Angst macht. Und ich bin gestern auf Samstag um 4 Uhr morgens aufgewacht, weil ich so einen Traum hatte, der mir Unruhe gemacht hat. Und dann lag ich so wach im Bett, plötzlich fällt mir ein Psalm 103. Ich wusste jetzt gar nicht, was da drin steht, mir fiel nur ein Psalm 103. So, ich stehe auf, ins Büro rüber, schnell hier den Bibelsurfer an, Psalm 103. Okay, gelesen, wunderbar, wunderbar. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen und dann schaue ich aufs Handy und dann sehe ich, da hat mich jemand angerufen um 3 Uhr morgens. Und von dem will ich um 3 Uhr morgens keinen Anruf. Ihr wisst, wenn wegen den Kindern irgendjemand um 3 Uhr morgens anruft, dann ist das nichts Gutes. Und mir ist das Herz stehen geblieben kurz. Mir ist richtig schlecht geworden. Mir hat sich alles zusammengezogen, dann denke ich mir, oje, dann sind die Katastrophen schon im Kopf losgegangen. Ne? Und dann denke ich mir, oje, 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 vielleicht kann ich gar nicht zur Predigt. Ich weiß gar nicht, was muss ich jetzt, wie geht das jetzt, was ist los? Erreichen kann ich jetzt niemanden. Auf jeden Fall waren die Katastrophen da. Dann denke ich mir, was ist dein Thema? Blickrichtungswechsel. Schau auf Jesus. Geh hin zu Gott und gib ihm alles, ja. Mir gelang das in dem Moment gar nicht. Ja, das ist, weißt du, das ist manchmal einfach, man ist so wie das Kaninchen vor der Schlange, so starr, auf einmal so eine Angst, eine Verzagtheit in einem, dass man zwar möchte, aber man kann es in dem Moment gar nicht. Dann dachte ich mir, ich muss das jetzt irgendwie loswerden, also ich muss zur Ruhe kommen und ich will mich auf die Predigt weiter vorbereiten, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vor allem vielleicht, ich habe mich versucht zu beruhigen, vielleicht ist ja auch gar nichts. Und ja, dann kam der Anruf vom Karl noch um 6 Uhr morgens, bin ich auch erst noch mal erschrocken, dann dachte ich mir, wow, wird wieder eine Predigt werden, ich hoffe, das klappt. Solche Störungen, die kennt man eigentlich, wenn man sich oft vorbereitet, aber nun gut, das hat mich wieder ein bisschen beruhigt, weil mit Karl zu reden war schön und dass es ihm Gott sei Dank so einigermaßen gut geht. Dann bin ich um 7 Uhr morgens, war ich froh, jetzt 7 Uhr macht der Supermarkt auf, fahre ich gleich zum Einkaufen, dass man ein bisschen rauskommt. Und dann fahre ich so zum Supermarkt und es ist bei uns so, der Supermarkt ist neben der Frankenhöhe, das ist eine traumhaft schöne Gegend, der steht so ein bisschen freier, erhöht, dominant. Und dann ist ein Riesenfeld, hügelig, hinten die Frankenhöhe, da waren der Dunst am Himmel, da kam die Sonne raus und ich schaue hoch und auf einmal erfasst es mich. Und ich sage, Herr, du hast so eine schöne Schöpfung. Herr, ich kann dich wirklich in deiner Schöpfung, wie es im Wort steht, ihr könnt Gott in seiner Schöpfung erkennen. Und dann kam so über mich, wisst ihr, dann hat er mich gesucht. Weil ich konnte es in dem Moment nicht. Und dann habe ich aber auch hingeblickt und habe gesagt, Herr, es ist so wunderschön. Dann habe ich habe richtig geredet, so wie ich jetzt zu euch rede, war ich im Auto und red mit ihm und es war, mir sind wirklich die Tränen runter und mein Mund hat er wirklich fröhlich gemacht. Mein Mund wurde wieder fröhlich. Ich habe dann zu ihm gesagt, Herr, also mit den Franken hast du es echt besonders gut gemeint. Weil so eine schöne Landschaft, ja, ich bin begeistert. Ja, aber dann fiel mir ein, ja, er hat es überhaupt gut gemacht, weil es steht ja auch so im Wort und es war gut. Die Natur, die Schöpfung ist sowas Schönes, wo es nimmer schön ist, da haben wir dran gearbeitet in der Regel. Da hat der Mensch eingewirkt. Ihr seht ja jetzt auch die Bilder vom Krieg teilweise, wie scheußlich das ist, wie hässlich, diese Fratze, diese Zerstörung, ja, verbrannte Erde, keine Natur mehr, kahle Bäume, verbrannte Erde, das ist der Mensch. Und da seht ihr wieder diesen Gegensatz, diese 180 Grad Gegensatz. Das fiel mir alles da plötzlich so ein, das habe ich so geschenkt bekommen. Dann denke ich mir, Herr, du bist einfach toll. Und zu dir müssen wir kommen. Immer wieder. Und es ist wirklich auch, will ich euch motivieren und wirklich auch ans Herz legen, immer wieder den Blick auf Jesus zu richten, auf Gott zu richten, auf seine Herrlichkeit zu richten, auf seine Schönheit zu richten, ihn anzubeten, ja. Manchmal ist es ganz gut, vielleicht gar keine Probleme zu ihm zu bringen. Ja, das dürfen wir und das ist auch tut Not, keine Frage. Aber manchmal einfach nur zu loben, zu preisen, zu danken. Einfach dankbar zu sein für das, was wir haben. Ein dankbares Herz ist wichtig. Das ist auch das, was Gott will. Er will, dass wir dienen. Er will ein dankbares Herz, das wir haben. Er will, dass wir einfach ihm nachfolgen, dass wir auch gütig, barmherzig und gnädig sind. Und das können wir im Prinzip gar nicht umsetzen. Wir können es nur mit seiner Hilfe umsetzen. Und das können wir nur, wenn wir erkennen, wie geliebte Kinder wir sind von Gott. Unter welcher Gnade und Barmherzigkeit wir stehen. Was wir irgendwann ererben werden, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, Gottes Reich. Wir werden Mitherrscher sein, wir werden mit Gott dort sein. Wir werden alle den gleichen Lohn erhalten. Manchmal ist es einfach so, dass man dann auf die Ewigkeit blicken muss, wenn man hier verzweifelt. Weil das ist das, was uns die Hoffnung gibt. Davon leben wir, dafür leben wir. Die Hoffnung, die uns Jesus geschenkt hat, den Glauben, den er uns geschenkt hat. Und das müssen wir aber auch immer wieder mal uns in Erinnerung rufen, zu praktizieren, nicht so viel auf die Welt schauen, auf Gott schauen, loben, preisen, anbeten, was er Gutes für uns schon getan hat alles. Und das tut wirklich Not. Noch vielleicht kurz zu meiner Geschichte. Es hat sich dann später aufgelöst, dass es jetzt nicht ganz, dass meine Katastrophengedanken eigentlich nicht ganz berechtigt waren. Gott sei Dank, das bin ich sehr froh, es ist alles nicht so wild, es ist nicht gut, aber nicht so schlimm, wie ich mir das ausgerechnet habe. Ja, es hat ein bisschen gedauert, aber auch da, wo dann wieder Kontakt hergestellt werden konnte, wurde ich beruhigt und konnte die Vorbereitung der Predigt fortsetzen mit Freude. Und das war gut so. Aber wir sehen hier wirklich diesen Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Und dass es Not tut, immer wieder mal diesen Wechsel vorzunehmen, die Blickrichtung zu Jesus. Ich habe euch auch noch ein paar Verse mitgebracht aus dem Hebräerbrief. Das ist Kapitel 12. Ich lese mal die ersten drei Verse. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wisst ihr, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, immer wieder auf Jesus zu schauen, den Blick hinzuwenden. Auch hier dieser Arbeiter, er verfällt ja eigentlich in ein sündhaftes Denken, in dieses Neiddenken. Wir sind auch immer wieder dabei, in sündhafte Fallen zu tappen. Und dass wir das, was uns beschwert, die Sünde, die uns umstrickt, die ist einfach noch da, auch wenn sie uns nicht angerechnet wird. Aber das macht unser Leben nicht leichter, ja, dass wir das ablegen können. Deswegen tut es auch immer wieder Not, aufzusehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender. Und dass wir nicht matt werden und den Mut nicht sinken lassen. Ja, es ist auch so, man hat das Gefühl, es ist jetzt nach Corona, Krieg, es geht wirklich dem Ende entgegen. Und es ist so, es werden zum Schluss viele vom Glauben abfallen. Und das ist ein ernstes Wort in der Bibel. Und je näher ich an Christus, an Jesus dran bin, desto weniger glaube ich einfach, ist oder kleiner ist die Gefahr, vom Glauben abzufallen. Wenn ich nämlich meinen Mut sinken lasse, ich bin der Einzige, der mich von seiner Liebe trennen kann. Er wird mich nicht rausschmeißen. Nichts Hohes und nichts Tiefes kann mich trennen von seiner Liebe. Aber ich kann es. Wenn ich sage, Gott, Jesus, mit dir bin ich fertig, ich will nichts mehr zu tun haben, oder irgendwann in so eine Gleichgültigkeit verfallen, dann sagt irgendwann Gott auch, okay, du bist halt vom Glauben abgefallen. Es ist ein ernstes Thema. Und wir sollen diesen Mut nicht sinken lassen. Und das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wirklich so, in dieser beschwerten Zeit, wir beten, wir kommen vor Gott, wir sind in der Gemeinschaft, wir tauschen uns aus und beten füreinander. Und manchmal hat man so das Gefühl, irgendwie geht es nicht weiter, dass man auch mal den Mut sinken lässt. Aber es ist auch immer wieder mal einer da, der wieder frischen Mut hat. Das liegt auch an uns, dass wir uns gegenseitig auferbauen, ermutigen, Mut zusprechen, auf Jesus zu schauen, auch gemeinsam. Meine Frau und ich, wir haben uns das so zur guten Angewohnheit gemacht, einmal die Woche Abendmahl zu feiern. Da wir freitags beide im Homeoffice sind, ist das so ein Tag, wo wir ein bisschen flexibel sind und können das in der Früh oft schon machen, so im Laufe des Vormittags. Das ist so immer unsere feste Zeit. Und da entspringt so ein Segen. Ich kann es euch einfach mal nahelegen, empfehlen, macht es vielleicht mal zu Hause. In der Familie, feiert einfach mal das Abendmahl, ohne Bitten, ohne Bitten für irgendwas, was euch belastet, was jemand anderen belastet, sondern nur auf Jesus schauen. Nur das tun, was er uns aufgetragen hat. Gedenkt, das Gedächtnismahl zu feiern, ihn loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten und an das zu denken, was er getan hat. Ich sage euch, da entspringt wirklich ein Segen raus. Also das ist immer, das begleitet uns in den Tag hinein. Und ihr werdet nicht glauben, obwohl wir diesen Tag in der Regel recht flexibel einplanen können, passiert es trotzdem immer wieder. Das sind zwar nicht oft, aber manchmal vergeht ein ganzes Wochenende und wir haben es nicht gefeiert. Weil es will ein irgendwas abhalten. Ja, dann sind wir mal zu spät irgendwie beim Frühstück und dann muss ich das noch machen und das noch machen und das noch machen. Und dann sind wir schon wieder in der Welt gefangen. Ja? Und plötzlich Sonntagabend, wir haben vergessen, das Abendmahl zu feiern. So einfach geht es. So schnell ist es weg, obwohl wir es regelmäßig machen. Ne? Und es ist wirklich, es fehlt einem. Es fehlt einem. Also ich lege es euch einfach mal ans Herz, probiert es mal aus, es ist wirklich ein Segen. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss der Predigt, möchte ich euch auch noch von diesem Psalm 103 die ersten 6 Verse vorlesen, den ich da in der Nacht geschenkt bekommen habe. Das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes ist er bei mir überschrieben von David. Das ist auch ein schönes Lied, das wir auch schon oft gesungen haben. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herr schafft Gerechtigkeit und recht allen, die Unrecht leiden. Ich möchte Ihnen einfach diese paar Verse nochmal vorlesen, weil sie so schön sind. Lobe den Herrn, meine Seele, und was er in mir und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler, der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Halleluja. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.